Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem Gemeindemitglied, Ingrid Schiebel. Die hat mir gesagt, sie bleibt heute zu Hause wegen den Witterungsverhältnissen. Aber um sie rum, die wohnt ja so ein bisschen im Wald, um sie rum ist so eine wunderbare Stille und ein majestätischer Anblick von dem Schnee, dass sie einfach die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes bei sich zu Hause erleben möchte. Und mir ging es auch so, als ich heute Morgen, es war noch dunkel, aufgestanden bin und habe draußen gesehen, wie dieses Weiß von oben das Grau auf dem Boden bedeckt. Jetzt ist es ja schon fast wieder weg. Aber das bekommt so eine Kraft, so einen Ausdruck, als wenn Gott zu uns sagen will, schau, du kannst gar nichts dazu tun, aber ich komme von oben. Ich kann all das Dunkle in deinem Leben, kann ich weiß machen. Und dann habe ich mich erinnert, der Apostel Paulus, der hat das mal ganz am Anfang im Römerbrief so ausgedrückt, dass er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist eigentlich allein schon aus der Schöpfung raus zu verstehen. Also ich brauche nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann müsste ich eigentlich sehen und erleben, dass es einen Gott gibt und wir uns Menschen auch zugewandt ist, wie er uns liebt. Also allein aus der Schöpfung könnten wir und müssten wir eigentlich Gottes Wirklichkeit schon wahrnehmen. Und doch hat Gott verschiedene Instrumente, um uns auch irgendwo in unserem Leben anzusprechen. Und eins und vielleicht das Bedeutendste, das sind die Texte der Bibel, die uns gegeben sind, wo wir ganz viel über sein Verhältnis auch zu dieser Welt und zu uns verstehen und lernen können. Und eigentlich, wenn man so das Neue Testament mal durchblättert, diese Lebensbeschreibungen über Jesus, die Evangelien und dann auch diese vielen Briefe, die es da noch gibt, sind ja eigentlich eine Art von Zeitzeugendokumente. Also Menschen, die damals gelebt haben, haben das aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Und haben das weitergegeben. Und das ist trotz aller Überlieferungen und auch Übersetzungen und so weiter, sind uns diese Gedanken über 2000 Jahre erhalten geblieben. Und was ich so faszinierend finde, diese schriftlichen Textdokumente, die sind eigentlich im ersten Jahrhundert abgeschlossen. Und in dieser Zeit haben damals die Christen ganz deutlich daran geglaubt, dass Jesus auch wiederkommt. Es war gerade so ein Lied zum Schluss nochmal, wo man das so ausdrucksstark gesungen hat. Komm, Herr Jesus, komm. Das war für Christen im ersten Jahrhundert eine ganz deutliche Erwartung. Jesus wird wiederkommen. Und wenn man heute so zurückschaut, was haben wir heute? 2018. Da muss man sagen, wow, 2000 Jahre schreibt Gott schon diese Geschichte weiter. Und immer noch mit den Zeitzeugendokumenten aus diesem ersten Jahrhundert, die uns damals erklärt haben, was Glaube eigentlich für uns bedeutet. Und da merkt man auch schon, dass die Bibel als Buch, ich habe es zum Beispiel in dieser Ausgabe, aber da gibt es kleine, große, welche, die sehen sehr wertvoll aus und andere, die sind wie Taschenbibeln, dass diese Bibel mehr ist als nur irgendwelche Regeln, die Gott aufgestellt hat für unser Leben. Und das Interessante ist aber, wenn man Menschen fragt, was weißt du von der Bibel, dann wird wahrscheinlich bei den meisten als Antwort als erstes kommen 10 Gebote. Also wenn man Menschen fragt, was sie über die Bibel wissen, ganz stolz, 10 Gebote. Natürlich, weil da ganz viel drinsteht, was wir so aus unserem Leben kennen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Aber eigentlich ist die Bibel kein Werk von Regeln und Geboten. Das gehört auch dazu. Aber gegeben, um ihn, um Gott besser und tiefer und näher kennenzulernen. Zu dem rum, was wir noch so in der Welt sehen. Das heißt, Gott ist es wichtig, dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Und christlicher Glaube, und das möchte ich an der Stelle ganz deutlich sagen, ist eben keine Buchreligion. Gestern Nachmittag, Abend war hier ein toller Vortrag, den der Freundeskreis für Flüchtlinge organisiert hat. War ein Integrationsbeauftragter der Stadt Wunsiedel hier, junger Mann, Theologe, der ganz viel über den Islam erklärt hat und das auch im Vergleich zum christlichen Glauben. Und der hat diesen Unterschied nochmal gut rausgearbeitet. Der hat gesagt, wenn wir dem Koran im Islam etwas im christlichen Glauben, in der christlichen Religion gegenüberstellen wollen, dann ist das eigentlich nicht die Bibel. Also man könnte nicht sagen, die Muslime haben den Koran und die Christen haben eben die Bibel, sondern eigentlich steht auf dieser Seite das heilige Buch, der Koran, und auf dieser Seite steht Jesus Christus. Jesus ist das Mensch gewordene, Fleisch gewordene Wort Gottes. Also christlicher Glaube ist keine Buchreligion. Und das ist fast ein bisschen aberwitzig. Wir sind ja als Gemeinde auch so ein, kommen wir aus der Tradition der Baptisten. Und wenn man anschaut, gerade so bestimmte Richtungen von Baptismus, gerade im amerikanischen Raum, da hört man oft dieses Wort, the Bible says, steht geschrieben. Ja. Aber eigentlich, sagt Gott, geht es mir gar nicht so sehr darum, dass ihr drauf rumreitet, was hier in Buchstaben verfasst ist, sondern eigentlich geht es um Beziehung zu mir. Beziehung zu Jesus. Und das entspannt auch den Umgang mit dieser Heiligen Schrift etwas. Ja, wir haben hier als Gemeinde keinen Altar, weil wir glauben, wir brauchen den nicht mehr, weil Jesus gekommen ist. Es gibt ja auch Freikirchen, die stellen sich vor einen Tisch hin und sagen, das ist unser Altar. Und dann, vor kurzem hat Uwe mal ein Bild auf Facebook gepostet, das fand ich so schön, eine Bibel auf einem solchen Altartisch, stand dran, no, don't touch, nicht berühren. Klar, wenn jeder in der Kirche dieses Buch anfasst, ist es irgendwann fettig. Aber es hat so einen Symbolwert gehabt. Die Frage, liegt bei uns irgendwo ein heiliges Buch auf dem Tisch oder ist die Bibel etwas zum Anfassen, zum Angreifen, zum Blättern? Und wenn das auch mal verknittert wird, ich kann mir eine neue kaufen, ich kann sie auf den Boden legen. Es ist nicht das heilige Buch, wo mein Seelenheil davon abhängt, sondern es ist die Zusammenfassung der Gedanken Gottes für unser Leben. Die neue Predigtreihe, Marion hat es vorhin schon angesprochen, geht über den Johannesbrief. Und das mal ganz bewusst haben wir gesagt, wir wollen mal wieder Texte aus diesem Buch nehmen. Texte aus dem Neuen Testament und die mal so abschnittweise hier in den nächsten Wochen bis Ostern auch zusammen anschauen. Was ist uns da wichtig aus Texten, die fast 2000 Jahre alt sind? Und ich wünsche mir, wir haben den Johannesbrief gewählt, weil der so ganz besonders auf diese Beziehung Jesus und der Vater und Gott und Mensch, Gott und wir eingeht. Und ich wünsche mir für uns, dass wir diese Beziehung in diesen nächsten Wochen vielleicht durch diese Predigten über den Johannesbrief ganz neu für uns auch entdecken. Johannes war ja einer von diesen 12 Jüngern und wahrscheinlich der Jüngste. Angefangen hat das alles an diesem unbedeutenden See Genezareth. Die waren als Fischer unterwegs gewesen, dann kam Jesus vorbei und hat sie gerufen als Rabbi, als Meister, dass sie ihm nachfolgen sollen, seine Schüler werden und mit ihm weiterziehen. Und dieser Johannes ist aber dann im Lauf seines Lebens der letzte Übriggebliebene gewesen. Johannes, über 90 Jahre alt, ist sozusagen der, der dieses erste Jahrhundert durchlebt hat. Fantastisch. Also wenn ich mal überlege, dass heute jemand fast 100 Jahre ist, das ist ja keine Seltenheit mehr. Unsere Altenheime sind voll. Die Gruppe der Bevölkerung, die am schnellsten wächst, sind die über 90-Jährigen, was für unser Sozialsystem eine Herausforderung darstellt. Aber die Menschen haben fast ein Jahrhundert erlebt. Wer heute 100 Jahre oder fast 100 Jahre ist, der ist zur Zeit des Ersten Weltkriegs geboren. Der hat Systeme miterlebt. Und so eine Figur So ein Mensch war Johannes. Der hat unglaublich viel gesehen in seiner Zeit. Als junger Mann, ganz dicht bei diesem Jesus aus Nazareth, gibt da so dieses Bild, die Menschen sind damals nicht auf Stühlen gesessen beim Essen, sondern das heißt zu Tisch gelegen, also auf Sitzkissen auf dem Boden. Wer Freunde hat in der muslimischen Welt, der wird das auch schon mal erlebt haben, dass es da mal ein Abendessen auf dem Boden gibt. Und dieser Johannes war immer der, der am nächsten bei Jesus saß. So schreibt er das selbst im Evangelium. Der an der Brust Jesu lag, heißt es da so. Und der war im hohen Alter ein Kirchenlehrer, ein Prophet, einer, der noch Verbannung erlebt hat. Und dieser Johannes, der hat eben gesehen im ersten Jahrhundert, was die wachsende christliche Gemeinde bewegt hat. Und was war das? Das war zum Beispiel, dass Christen aus den Synagogen ausgeschlossen wurden. Also ein Bekenntnis zu Jesus hat zwangsweise dazu geführt, dass ein Jude, der sich zu Jesus bekennt, in der Konsequenz ausgeschlossen wurde aus der bestehenden Religionsgemeinschaft. Das konnte eine brutale Realität sein. Zweitens, die Zeit damals war die Zeit des römischen Imperiums. Und der römische Kaiser war einer Gottheit gleich. Das heißt, die Gemeinde, die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert, musste sich damit auseinandersetzen, in einem oder unter einem Regime zu leben, in der es einen Kaiserkult gab. Und gerade die Gemeinden im Osten, wo Johannes auch gewirkt hat, später, gerade dort konnte dieser Kaiserkult, wenn man den nicht mitgemacht hat, auch das Todesurteil bedeuten. Das sind natürlich Dinge, die sind für uns heute, die sind für mich schwer nachvollziehbar. Zum Glück haben wir Religionsfreiheit, eins der höchsten Güter, die unser Land haben kann. Glaubens-, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit. Ich darf glauben, was ich will und ich darf das auch frei äußern. Ich darf das sogar publizieren. Niemand kann mir das verbieten. Weltweit, und das ist mir immer wichtig, dass man über den eigenen Tellerrand rausschaut, ist es auch heute Realität. In vielen Ländern dieser Welt ist auch heute so ein Kaiserkult, in Anführungszeichen. Wenn du dich dem nicht beugst, kann das auch dein Todesurteil sein. Ich kenne hier in Gera zum Beispiel eine aramäische Christin, die hat das miterleben müssen, auch ihre Kinder, dass der Ehemann und etliche Familienangehörige vom IS grausam, kaltblütig ermordet worden sind. Der Grund, weil der christliche Glaube nicht in das System passt, in das System von Fanatikern. Also weltweit erleben wir das, für uns ist das heute vielleicht weniger greifbar hier in Deutschland. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, mit dem die Gemeinde sich auseinandersetzen musste und wo Johannes auch darauf eingeht in seinen Briefen und in seinem Werk. Das sind falsche Lehren gewesen. Da, wo man irgendwo mal angefangen hat mit christlicher Lehre und dann durch Philosophien Dinge auch so verdreht hat, dass sie dem christlichen Glauben eigentlich entfremdet waren. Zum Beispiel, dass Jesus nur zum Schein Gott war. Also Jesus als ganz normaler Mensch, aber sozusagen der Geist des Christus ist auf ihn gekommen. Und mit diesen Lehren musste sich Gemeinde immer auseinandersetzen und das ist bis heute so. Das erleben auch wir. Ich möchte heute mal nur ein paar Verse vorlesen als Einleitung zum Johannesbrief. Und das sind einfach ganz schlichte Sätze, die aber so eine Tiefe haben, dass man sie immer und immer wieder lesen könnte. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir euch. das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. So fängt der erste Johannesbrief an. Gar keine typische Briefeinleitung, gar keine Anrede, gar nicht klar, zu wem er da schreibt. Ein Wir, aber aus einer ganz tiefen Quelle geschöpft. Und mir ist dazu wichtig geworden, wenn ich ein paar Worte sagen soll, einleiten zu diesem Brief, dass Johannes sagt, wir reden nur von dem, was wir selbst erlebt haben. Christsein, egal ob im ersten Jahrhundert oder im 21., ist nichts anderes, als von dem zu reden, was ich selbst erlebt habe. Christsein ist nicht etwas angelernt Religiöses, sondern was Lebendiges im Herzen, weil ich selbst erfahren habe. Ich glaube an Jesus, ist ein persönliches Bekenntnis. Und nur wenn ich das selber in mir trage, kann ich es auch weitergeben. Das heißt, christlicher Glaube ist immer authentisch. Der redet nicht von abstrakten Dingen, sondern dem, was mein Leben ausmacht. Ich liebe das ja, dass wir hier in der Gemeinde einen Glaubenskurs haben, einen Glaubens- und Mitgliedskurs, Taufkurs, in dem Menschen dann auch erzählen, was Glaube für sie ganz persönlich heißt. Und ihr wisst das, wie vielfältig und bunt das sein kann. Einer, der schon 30 Jahre irgendwo unterwegs ist als Christ, und ein anderer, der ihn vielleicht in ganz bestimmten Lebensumständen kennengelernt hat und jetzt davon erzählt. Aber immer und immer wieder ist es nur das, was du, was ich selbst erlebt habe. Ganz persönlich. Das macht Christsein auch authentisch. Das Zweite, dass Johannes sagt, was wir gehört haben, was wir gesehen haben. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, was wir angefasst haben, was wir betastet haben. Ja, das sagt einer, der mit Jesus unterwegs war, der ihn wirklich auch gespürt hat. Aber das bedeutet eben, dass Glaube auch nicht langweilig oder eindimensional ist. Glaube heißt nur, ich lese einen Abschnitt aus einem Buch. Nein, Glaube hat was zu tun mit dem, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wir hatten im letzten Jahr eine Reihe über Spiritualität im Alltag. Wie unterschiedlich begegnet uns Gott und wie unterschiedlich erleben wir das auch. Einer ist mehr der Visuelle, der andere ist mehr der liest. Für den Dritten sind Bücher das Grauen. Ein anderer, der kann sich ganz in Musik reingeben. Aber immer und immer wieder steht darüber, dass Johannes sagt, was wir gesehen, was wir gehört, was wir angefasst haben. Glaube ist etwas, was wir mit unseren Sinnen begreifen können. Und dann sagt er, das verkünden wir euch, das geben wir weiter. Bei Johannes heißt Glaube immer, das, was ich selbst erlebt habe, sage ich weiter. Das ist nicht nur privat. Davon darf ich auch erzählen. Denn ich bin davon überzeugt, es ist mir wichtig, es könnte auch für dich wichtig sein. Und wenn ich dann wieder zurückschaue und sage, wow, die haben damals angefangen ohne Internet, ohne Medien und haben im ganzen römischen und griechischen Imperium also in der Antike, diesen christlichen Glauben ausgebreitet. Und er ist gewachsen weltweit bis heute 2000 Jahre nach Christus. Und in Gegenden dieser Welt, wo man das vielleicht noch vor Jahrzehnten gar nicht für möglich gehalten hat, wegen geschlossenen Systemen, in Gegenden wie Nordkorea, wo Menschen hungern, buchstäblich eingesperrt sind in einem System, breitet sich christlicher Glaube aus, auch durch Untergrundkirche, weil es weitergesagt wird. Glaube pflanzt sich fort. Glaube ist etwas Wachsendes, etwas Organisches, etwas Lebendiges. Ich möchte nochmal erinnern an die Jahreslosung, wo es um die Quelle des lebendigen Wassers ging. Glaube ist etwas Lebendigmachendes. Also, einleitend sagt Johannes, wir reden über das, was wir selbst erlebt haben. Nicht nur irgendwelche Theorien. Der zweite Gedanke, wir bleiben bei dem, was wir gehört haben und gehen trotzdem mit der Zeit. Nochmal, wenn wir nur auf diese Biografie schauen von einem Johannes, der immer wieder zurückgreifen konnte auf das zu sagen, ich war mit Jesus unterwegs. Vor 60 Jahren war ich mit Jesus am See Genezareth. Und jetzt bin ich auf einer Insel verbannt und schreibe an Gemeinden in Kleinasien. Eine unglaubliche Lebensspanne. Aber dieser Johannes hat es verstanden, der ist mitgereift in seinem Leben. Der ist nicht stehen geblieben am See Genezareth, sondern Glaube bleibt bei dem, was wir damals gehört haben, aber Glaube geht auch gleichzeitig mit der Zeit. Glaube im 21. Jahrhundert ist nicht altmodisch. Glaube ist modern. Entscheidend ist, wie, in welcher Sprache wir von unserem Glauben heute reden. Und das lerne ich bei Johannes und das werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen immer mal wieder auch in dem Lesen und Anschauen und Nachdenken über diese Texte auch merken. Johannes ist deswegen so einfach, weil er sich immer wieder darauf zurückbezieht, Gott kam in die Welt in Jesus. Gott liebt diese Welt. Also hat Gott diese Welt geliebt. Und mir ist dabei wieder bewusst geworden, es ist schon interessant, dass man immer wieder, wenn Menschen zum Glauben kommen und fragen, na, wo soll ich denn in der Bibel anfangen zu lesen, dann sagt man, fang mal an beim Johannesevangelium. Fang mal an bei Johannes, weil Johannes so einfach erklärt, wie Gott uns liebt. Und gleichzeitig aber hat Johannes eine Tiefe in seinen Worten, in einem Geheimnis von Christus zu sprechen, dass man das Gefühl hat, er spricht aus einer ganz anderen Zeit als der, der einfach mit Jesus unterwegs war, wenn er vom Licht redet, vom Wort, vom Geist, vom Geheimnis des Christus. Also Glaube heißt, wir bleiben bei dem, was wir gehört haben, in aller Einfachkeit. Und trotzdem, wir gehen mit der Zeit. Oft ist es ja so, dass man sich gerne als Kirche zurückbesinnt auf die eigenen Werte, was uns ausmacht, auf die Grundlagen, auf das Fundament. Und sagt, das macht unseren Glauben aus. Und gleichzeitig aber vielleicht vergisst, mit der Zeit zu gehen. Und drauf pocht, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, the Bible says, es steht aber geschrieben, wir müssen das so machen oder so. Das ist eine Gefahr, dass man stehen bleibt und den Bezug zur Zeit verliert. Und die zweite Gefahr kann sein, dass man immer denkt, man muss mit der Zeit gehen und sich immer anpassen und anpassen und anpassen und eigentlich sein eigenes Profil, seine Identität ganz verliert und gar nicht mehr weiß, was Glauben überhaupt in unserer Zeit ausmacht. Letzten Sonntag hier hatten wir Allianz-Gottesdienst, da war das Thema, dass wir uns aufmachen. Gemeinde macht sich auf. Und das war auch nochmal so dieser Impuls. Wir machen uns auf als Glaubende, als christliche Gemeinde, um auch in unserer Zeit den Glauben in der Sprache unserer Zeit weiterzugeben. Als Beispiel ist die Frage, wie engagieren wir uns, sozial oder politisch? Diese Frage hatte vor 40 Jahren hier in Gera in der Gemeinde eine ganz andere Möglichkeit und Dimension als heute. Vor 40 Jahren hat genau die gleiche Gemeinde, in der wir heute sitzen, nur war es ein anderes Haus. Aber hat diese Gemeinde den gleichen Glauben gehabt und trotzdem in einem anderen System gelebt? Das heißt, viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, die konnte die Gemeinde damals nicht tun. Die konnte sich nicht im Jugendhilfeausschuss einbringen. Die konnte nicht auf die Straße gehen und Menschen ansprechen. Gemeinde war in einem anderen System auch ein Stück in einer Abgeschlossenheit. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Heute dürfen wir als die gleiche Gemeinde hier in Gera uns selbstverständlich in der Stadt engagieren. Wir werden sogar gefragt. Man fragt uns, ob wir uns einbringen. Man freut sich hier in dieser Stadt, dass wir unsere Räume zur Verfügung stellen. Gestern Abend haben hier 2 50-jährige Zwillinge Geburtstag gefeiert. Ich sage, Mensch, ihr seid älter als meine Oma. 2 Männer mit 50 haben hier unten im Café gefeiert. Man kommt hier gerne ins Haus, weil es ein offenes Haus ist. Aber warum? Weil wir die Türen bewusst aufgemacht haben. Wir könnten ja sagen, wir bleiben bei dem stehen, was wir vor 40 Jahren gelernt haben. Und so machen wir das. Gemeinde muss sich abkapseln. Und ich habe das oft erlebt, auch bei Gemeinden, die noch mehr das erlebt haben, russlanddeutsche Gemeinden, die aus dem Sowjetkommunismus geprägt sind, die oftmals in der Gefahr stehen, stehen zu bleiben bei dem, was die Väter damals gelehrt haben. Nur, die vergessen, das war in einem anderen System. Also Glaube bleibt bei dem, was wir gehört haben, sagt Johannes, aber er geht trotzdem mit der Zeit. Er nutzt die Möglichkeiten der Zeit. Und das Letzte, ich lerne von Johannes, dass wir an einen Gott glauben, der diese Welt liebt, der dieser Welt zugewandt ist. Da sagt ihr, naja, das wissen wir, das ist doch ganz simpel. Aber Johannes wusste damals um den Nerv seiner Zeit. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Irrlehren, die es auch gab und wo Gemeinde Zerreißproben erlebt hat. Diese alten Glaubensbekenntnisse, die wir heute in Kirchen beten, wir haben das ja relativ selten hier, ab und zu beten wir auch mal das apostolische Glaubensbekenntnis, die sind ja deswegen geschrieben worden, weil man sich in der Zeit damals mit bestimmten Irrlehren auseinandersetzen musste. Deswegen hat man seinen Glauben auch in Bekenntnissen formuliert. Und damals war es zum Beispiel so, dass die griechischen Philosophen es geschafft haben, trotz einem Himmel voller Götter den Glauben, die Religiosität aus den Herzen komplett zu eliminieren, rauszureißen, mit Stumpf und Stiel. Der griechische Philosoph Epikur, das war schon im 3. Jahrhundert vor Christus, der hat das ganz stark gelehrt. Götter sind unsterblich, aber die interessieren sich eigentlich gar nicht für unsere Welt. Götter können eigentlich gar nicht lieben. Und dann kommt so ein Johannes und verkündet und predigt, dass Gott diese Welt zugewandt hat. Gott wendet sich dieser Welt zu in seinem Sohn Jesus Christus. Gott liebt diese Welt. Gott liebt uns. 40 Jahre zurück musste Gemeinde auch hier in Gera, auch hier immer wieder hören, Glaube ist was für Schwache, für Schwachmaten. Und dann ist dieser Johannes, der sagt, nein, Glaube ist etwas für Menschen, die verstehen, dass Gott sich dieser Welt zuwendet, egal in welchem System wir leben, in welchen Lebensumständen, wo wir herkommen, wie wir aussehen, welche Sprache wir sprechen. Und ich wünsche uns, dass wir das vielleicht neu entdecken können in diesen nächsten Wochen, in diesem alten Buch, in diesen alten Schriften. Ich wünsche uns, jedem Einzelnen dafür, viel Segen. Amen.